Unter den vielen Büchern, die ich so zu Hause habe, ist auch eins, das heißt Kinderbriefe an den lieben Gott. Und da haben so Kinder auf ihre Art und mit ihrem Verständnis so ihre Fragen an Gott dargelegt. Und eins kann ich mir erinnern: Lieber Gott, kannst du machen, dass die Vitamine vom Spinat in den Pudding gehen? Ich weiß, dass inzwischen auch menschlicher Seite da hart dran gearbeitet wird. Es gibt so einen gesunden grünen Bart, der nennt sich Smoothie. Das kommt schon so ein bisschen hin, aber es ist noch nicht so ganz das Ende der Entwicklung. Aber die Frage beschäftigt mich jetzt eigentlich gar nicht so, wie weit ist das die Vitaminentwicklung im Pudding, sondern wie sollten diese Briefe überhaupt zugestellt werden? Ja, ist ja doch eine Herausforderung für den Postboten. Ich nehme an, die meisten Kinder haben es ähnlich gemacht wie dieser eine in der Geschichte und haben Gott im Himmel drauf geschrieben. Ja, dann machen wir was draus als Postbote. Ich weiß nicht, ob die Post damals oder heute hat es wahrscheinlich auch nicht eigene Raketen hat, um Briefe gen Himmel zu schicken. Und dann wäre natürlich auch die Frage, wie viele Briefmarken muss man dann auf die Rakete kleben und was bringt das dann überhaupt? Ja, und dann ist doch die Frage, gibt es nicht vielleicht auch, wie im Himmel so auf Erden, auch auf Erden irgendwo so eine Wohnung Gottes? Wo wohnt denn Gott auf Erden? Manche vermuten ja ganz stark, Gott wohnt in Frankreich, wegen dem guten Käse da. Leben wie Gott in Frankreich ist ja so ein geflügeltes Wort. Vielleicht ist es nicht nur der Käse, vielleicht ist es auch der gute Wein, den es dort gibt. Wenn ich unsere Abendmahlsfeiern so in der Regel anschaue, also ich selten habe ich da ein Bordeaux gekriegt, also könnte man nochmal überlegen, Gott in Frankreich, lasst uns mal überlegen, ob wir da in die Richtung nachdenken und ihm da auch einen Geschmackstest geben. Aber die Amerikaner hätten wahrscheinlich was gegen diese Vorstellung. Muss man jetzt auch dazu sagen, Amerikaner und Frankreich sind ja nicht immer die besten Freunde. Und die Amerikaner sind ja voll überzeugt, ihre USA sind God's own country, also Gottes ureigenstes Land. Und die Häufung christlicher Kirchen in Amerika könnte ihnen auch recht geben. Man muss ja wirklich denken, so, ja, das, was wir hier, so als christliche Freikirche, sind wir da die Exoten, da ist das so die Regelgeschichte, den gibt den dicken Bibelgürtel, da kann dir jeder Lebensmittelverkäufer Bibel zitieren bis zum Abwinken. Und doch hat man dann leichte Fragezeichen, wenn man dann in die Tagespolitik reinguckt, in die sozialen Spannungen das wahrnimmt, manche politischen Auswüchse mitkriegt, das lässt dann doch leichte Zweifel aufkommen, zumindest bei mir. Ist da wirklich Gott schon so richtig angekommen? Nun könnte man denken, ja, gehen wir nicht so weit weg, gucken wir nach Italien, Vatikan, eigener Kirchenstaat, eigener Gottesstaat. Aber so ganz sauber hat man auch da gemerkt, ist das auch nicht immer alles. Nicht jede Entscheidung dort scheint Ausgeburt göttlicher Weisheit zu sein. Menschen tut's wohl überall, Gotteln halt nicht immer. Wo wohnt Gott also wirklich? Ist in Rom, im Petersdom, wäre schon viel Platz. Ja, gut, mit den ganzen Touristen wäre es wahrscheinlich schwierig, zur Ruhe zu kommen. Oder vielleicht doch eher in Jerusalem. Ist nicht so aus guter biblischer Tradition heraus, noch weit eher als Amerika oder Bella Italia, das viel umstrittene Israel, Gottes eigenes Land? Schon eine gute Frage, aber wäre nicht vielleicht auch das ein bisschen klein gedacht? Wer sich in der Welt umsieht, wer dort ein bisschen rumkommt, der merkt schnell, Gott hat mehr Immobilienbesitz weltweit als ein russischer Oligarch oder ein reicher Ölscheich. Noch in den kleinsten Dörfern steht ein Haus Gottes. Aber ähnlich wie bei den Oligarchen oder anderen reichen Leuten hat man so manchmal Zweifel am dauernden Aufenthalt des Eigentümers. Viele reiche Leute haben ja eine Hütte in St. Moritz, eine Flat in London, ein ganzes Wolkenkratzergeschoss in New York, aber wirklich dort wohnen, tun sie selten. Auch bei Gott ist man sich oft nicht so ganz sicher, wo er sich gerade wirklich rumtreibt. Und das Einwohnermeldeamt hilft da auch nicht viel weiter. Gucken wir also in die Bibel, wo, finde ich, ziemlich viel drüber drin steht, zu der Frage, wo wohnt Gott? Jetzt weiß ich, ihr unternehmt mit der schönen Gegend hier, Fränkische Schweiz, ganz gerne auch mal so ein bisschen Touren, wenn ihr noch könnt. Und die Bergfreunde unter euch wird es freuen, wenn ich sage, Gott ist vom Almühi gar nicht so weit entfernt. Lesen wir mal im 1. Mose 22, 1-2. Als Gott Abraham prüfte, sprach er zu ihm, Abraham. Und der fühlte sich angesprochen und antwortete, hier bin ich. Und Gott darauf, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfer ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Das klingt jetzt nicht nach dem typischen Vater-Sohn-Tag, ist auch nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Ich glaube, mein Sohn Christoph ist dankbar, dass ich in unserer gemeinsamen Zeit eher mit ihm Kindergeburtstage gefeiert habe, als versucht habe, ihn auf einem Berg zu schlachten. Es gibt aber einen klaren Hinweis darauf in dieser Geschichte, dass Gott bergaffin ist, dass er eine Neigung zum Gebirgigen hat. Lesen wir auch den Bericht eines durchaus ausdauernden Wanderers namens Moses, der einen Berg hochstieg, um Gott zu treffen. 2. Mose 24, ab Vers 15. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tage erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Ich stelle mir das schon imposant vor, so Gott ruft vom Berg runter, Mose! Entschuldigung, zu viel. Und da sind die schon ganz ordentlich erschrocken und, glaube ich, waren ganz froh, dass es nur den Mose betroffen hat und nicht alle darauf latschen mussten. Und dann geht er da in der Wolke hoch. Ich weiß nicht, seid ihr schon mal so im Nebel im Berg hochgewandert? Da braucht man schon ein gewisses Vertrauen in den Weg. Und dann ist er oben und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Und auch von Elia, dem Propheten, wird das berichtet. Auch Elia begegnet Gott an höchster Stelle. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise. Das war hier ein von Engeln serviertes Frühstück. Wir hatten auch ein gutes heute im Hotel. Ich überlege mal, was hat Elia damals gekriegt? War vielleicht nicht so viel Marmelade dabei, aber es hat ihm richtig Kraft gegeben. 40 Tage, 40 Nächte bis zum Berg Gottes ist er durchgelatscht bis zum Horeb. Und dort begegnet auch er dem Herrn. 1. Könige 19,11. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Also ganz schön viele, ganz spezielle Gotteserlebnisse oben auf einem Berg droben. Und selbst uns, die wir nicht so diese total tiefen geistlichen Erfahrungen vielleicht immer am Berg machen, auch manche unter uns berührt es schon, da oben zu stehen, die Weite der Schöpfung anzuschauen, wenn nicht gerade eine Wolke um uns ist, dass wir nichts sehen. Und ja, und dann merken wir, ah, da ist was zu spüren von der Größe und der Schöpfung und von der Kraft Gottes. Es klingt ein bisschen so, als sollten wir vielleicht statt Kirchen hier unten lieber Berghütten dort oben bauen. Gibt ja schon genug Gipfelkreuze, die so ein bisschen anzeichnen, wo man hingehen könnte. Auf Gottes Wohnen in luftiger Höhe hinweisen. Man müsste ja nur ein bisschen nebendran bauen. Notfalls halt ist mittlerweile beliebt, so ein Tiny House, so ein winziges Haus. Die Baugenehmigung zu kriegen, wäre vermutlich das Schwierigste dran. So Holz für ein Tiny House, das kriegt auch ihr nach oben. Nun ist die Idee nicht neu, ich kann sie mir nicht patentieren lassen, die hatte der Apostel Petrus schon. Und vielleicht stammen ja alle Schwaben von Petrus ab, schaffe, schaffe, Hüttle baue. Denn wir lesen in Lukas 9, 28 bis 33, und es begab sich, dass er, Jesus, mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus, also sein Wandertrupp, und ging auf einen Berg, um zu beten. Da hat er schon Ruhe. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Gesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, die klassischen Bergburschen. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die beiden waren voller Schlaf, das kennt man ja auch noch schon später, war halt anstrengend die Tour gewesen bis nach oben. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und zwei Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus, oh Meister, hier ist für uns gut sein. Lass uns doch drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Gut, ich weiß, manchem Prediger geht es auch so, aber in diesem Fall war es halt Petrus, er wusste nicht, was er redete. Denn Gott hat sehr wohl eine besondere Beziehung zu Bergen, aber er zieht halt nicht dauerhaft dahin, zieht sich nicht dauerhaft ins Gebirge zurück. Jesus ging auf den Berg, um Stille zum Beten zu haben. Moses ging auf den Berg, um die Gebote zu empfangen. Und Elia für eine besondere Gotteserfahrung. Aber so als Dauereinrichtung ist das nicht gedacht. Dann wären nur die Bergfechse heilig, die Wanderer im Vorteil und die Rollstuhlfahrer unter uns hätten ein Problem. Einmal hatten wir Betriebsausflug, ich arbeite beim Finanzamt und wir waren da so auch in den Bergen unterwegs und unser Telefonist, halb blind, halb taub und auch Rollstuhlfahrer wollte mit uns und dann haben wir den also quer durchs Gebirge geschoben. Wir waren ja ein paar und das war schon abenteuerlich. Ja, mühsam und teilweise auch gefährlich, besonders runter, also einmal wäre ganz fast abgehauen, das wäre nicht so gut gewesen für ihn. Und bei Gott geht es, Gott sei Dank, auch einfacher. Schon zu Moses sagt der Herr, 2. Mose 29, 45, ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Also doch mehr Volksnähe. Und wo hätte man mehr Volksnähe, frage ich euch, liebe Brüder und Schwestern, als beim Camping? Also ihr Campingfreunde, aufgepasst, auch ihr habt eine gute biblische Basis, wenn ihr behauptet, dass Gott ein Camper ist. Das hat ja auch seine Gründe. Als Mose und Gott sich oben auf dem Berg trafen, ja, das Volk in sicherer Entfernung blieb, man weiß ja nie, da blitzt und donnert, es könnte uns ja treffen, da waren sie dem Volk Gottes zu weit weg. Und als es dann oben länger dauerte, dann machten sie sich unten einen Ersatzgott inzwischen. Also vielleicht ist so viel Distanz dann doch nicht so ganz sinnvoll immer. Vielleicht wollte der Herr deswegen mehr Präsenz in Bodennähe zeigen. Wenn das Bodenpersonal ja manchmal so ein bisschen hin und her gerissen ist. Und er zeigte Präsenz in Bodennähe durch sein heiliges Zelt. 2. Mose 33 auf Vers 7. Mose aber nahm das Zelt, also so hat es Gottes Idee, hat er versucht, Gottes Idee umzusetzen, schlug es draußen auf, fern von dem Lager und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Also da stand so ein riesen, tolles Zelt, so wie sich manchmal unsere christlichen Pfadfinder vielleicht wünschen würden. Und wenn Moses hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Ihr müsst immer denken, damals gab es noch kein Fernsehen, alles was spannend war, wurde live geguckt. Und dann gucken wir mal, was passiert da zwischen Gott und Moses. Und wenn Moses zur Stiftshütte kam, kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah auf die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Da war schon ein Stück Ehrfurcht da, auch vor diesem Ereignis. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Jetzt kommt die Passage, die mir immer total gut gefällt, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das mag ich, denn ich habe so zwei, drei Freunde, mit denen ich wirklich über alles reden kann. Die kennen mich, denen kann ich nichts vormachen. Das nervt mich manchmal, aber es ist gut so. Und das Konzept dieser Stiftshütte wurde dann auch noch so ein bisschen ausgebaut. Am Ende ähnelte die Stiftshütte vom Umfang der Ausstattung her wohl eher einem Wohnmobil als einem simplen Campingzelt. Da waren also Kochgelegenheiten drin für die Opfer und Waschgelegenheiten für den priesterlichen Dienst, alles da. Offensichtlich hat Gott sich ziemlich wohl gefühlt damit, mit seinem Volk durch die Gegend zu ziehen. Als dann das Volk Gottes sesshaft wurde, ja, im Land Kanaan, kam die Idee auf, auch Gott ein festes Haus zu bauen. Sollte man natürlich sagen, ja, kommen wir zu Gott mit der Idee, und Gott sagt, ja, super, freut mich, dass du endlich dran gedacht hast, aber Gottes Reaktion war jetzt erstmal so ein bisschen verhalten. 2. Samuel 7,5. Geh hin und sag zu meinem Knecht David, also David war der, der die Idee so als erster hatte, so spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte. Bis auf diesen Tag, sondern bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und habe gesagt, Jungs, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? So ganz wohl ist Gott mit dieser Geschichte, mit dem festen Haus, also nicht. Lag vielleicht ein bisschen auch mit an David. Gewiss, es heißt David, ein Mann nach Gottes Herzen, aber halt nicht immer mit dem rechten Augenmaß. Ich meine, dass David mit den Augen an der Nachbarin Maß nahm, hatte dann ein paar heftige Folgen. Vielleicht hat er ihm dann so die Eichung auch des Hauses nicht so ganz zugetraut. Denn die Bauruinen in Davids eigenem Leben, die hinterließen ja schon Spuren. Vielleicht ließ Gott sich darum erst bei seinem Sohn Salomo aufs Häusle bauen ein. Salomo aber denkt sich, ja, ich mach das jetzt. Ich schaff das. Salomo baut den ersten Tempel mit viel Elan, mit noch mehr guten Handwerkern, viel Gold, gutem Material und besten Absichten. Aber auch er, der weise Salomo, hat leichte Zweifel. 1. Könige 8,27. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann ein Haus tun, das ich gebaut habe? Nun, Gott kommt ihm entgegen. Er sieht ja, Mensch, der hat sich wirklich bemüht, dann mache ich jemals auch einen Gefallen. Gott wendet einen Trick an, den er schon in der Stiftshütte praktiziert hat, den er aber später noch viel, viel genialer anwenden wird. Gott macht sich klein. Bei der Einweihungsparty für den Tempel, also sorry Leute, ihr habt ja schon wirklich Mühe gegeben hier mit dem Kirchweihfest oder so, aber diese Tempelparty, das muss der Hammer gewesen sein. Bei der Einweihungsparty für den Tempel ist der, den aller Himmel, Himmel nicht fassen können, plötzlich für alle greifbar nah. Mitten im Lobpreis. 2. Chronik 5, Abvers 13. Und als ich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob, ja, also so Vorläufer von dem, was wir heute so gehört haben, und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke. So stark, so dicht, so mächtig war die Gegenwart Gottes, dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit Gottes erfüllte das ganze Haus. Das ist so ein Wow-Erlebnis, ne? Gott tut Salomo und seinem Volk einen Gefallen. Er zieht ein in das Haus, das ihm sein Volk gebaut hat. Das ist Anerkennung. Jetzt hat es eine Adresse. Jetzt weiß es, wo es hin kann, mit seinen Gebeten, Sorgen und Freuden. Das Problem dabei ist aber, und deswegen vorher auch das Zögern, es verbindet sich auch zusehends die Vorstellung damit, dass Gott in diesem Tempel ganz besonders da ist. Ja, dass Gott dort viel besser noch auf die Gebete hört als die zu Hause. Eine Vorstellung, die, glaube ich, auch wir manchmal nicht ganz abschütteln können, dass Gott in der Kirche mehr zu Hause ist als bei uns. dass er uns in den Gottesdiensten näher ist als im Alltag. Manchmal vergessen wir, dass all das, was wir hier so am Sonntag machen, dass all das, was wir hier an wirklich wunderschönen Gebäuden haben, mit diesem steinernen Finger nach oben oft, mit dem Kirchturm, der zum Himmel zeigt, dass all das nur Hilfsmittel ist, um Gott zu begegnen, aber kein Monopol der Begegnung mit ihm. Vergessen, dass Gott den Menschen auch ganz anders begegnet. Zum Beispiel dem gestressten Jakob, ja, mitten auf der Straße in seiner Flucht begegnete, sodass dieser dabei erkannte, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und so viel anders erging es auch später den Emmaus-Jüngern nicht. Jesus ist mit ihnen unterwegs und sie checken es erstmal nicht. Und weil wir das so leicht übersehen, dass Gott auch gegenwärtig ist in unserem Alltag, in unserem ganz normalen Leben, hält Gott da schon ordentlich dagegen. Bis heute begegnet er Menschen an ungewöhnlichen Orten und in ungewöhnlichen Situationen. Moses beim alltäglichen Schafe hüten durch einen Dornbusch. Also was Gewöhnlicheres als ein Dornbusch kann ich mir jetzt nicht vorstellen da. Oder Jakob mit diesem nächtlichen Widersacher, wo man nicht so ganz weiß, ist es jetzt ein Engel, ist es Gott, was soll das? Ja. Oder er begegnet nach der Auferstehung den Jüngerinnen als Gärtner, zumindest wird er für einen gehalten. Er begegnet den Gottsuchern aus Persien, die sich einen tollen, großen König vorgestellt haben als Baby in einem Stall. Weihnachten. Nirgendwo hat sich Gott so sehr klein gemacht wie da. Dieser Trick, sich klein zu machen für die Menschen, hat er noch weiter ausgebaut als bei Salomo. Der Herr der Sternenfelder macht sich nicht nur klein auf die Größe eines Tempels, ja, oder einer Kapelle. Er macht sich Menschen klein. Er nimmt Wohnung in der Menschlichkeit. Und damit erfüllt sich die Prophezeiung, die Jesaja an uns weitergegeben hat. Jesaja 57, 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erfrische den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. In Jesus hat der große Gott Wohnung genommen in der Menschlichkeit, auch in den schwierigen Teilen der Menschlichkeit. Ja. Meisten von euch haben schwierige Situationen noch und nöcher erlebt. Und durch seinen Geist nimmt Gott Wohnung auch in uns, nimmt Teil an uns und unserer Menschlichkeit, an all unseren Problemen. Ein bisschen was hast du schon zitiert. 1. Korinther 6, 19. Da wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt. Oder Epheser 2, 22. Durch Jesus Christus werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Kurze Anekdote aus meinem Leben. Als ich zum ersten Mal mit Christen in Berührung kam und so, war es immer toll, wenn ich in der Jugendgruppe war. Das hat meinen Glauben nach oben gepusht. Und wenn ich wieder im Alltag war, vielleicht ist es doch nicht so ganz wahr. Und irgendwann so, morgens in die Arbeit gerade, habe ich gesagt, Mensch, Gott, komm in mein Leben rein. Ich habe momentan da eine Rumpelkammer frei, wenn dir das reicht, dann. Und zwei Wochen später war ich so in der Runde und jeder hat gesagt, wie lange er schon Christ ist. Und dann habe ich gedacht, eigentlich seit zwei Wochen, weil ich, ist mir jetzt erst gar nicht aufgefallen, weil ich ab da gemerkt habe, mein Glaube hängt nicht mehr von anderen ab, sondern er wächst von innen raus. Da ist jemand, Gott ist in mir. Und das wächst. Mir persönlich bedeutet das viel. Ich weiß, jetzt kommt die Frage, ist immer noch in der Rumpelkammer. Ich glaube, er hat ein bisschen mehr Platz inzwischen. Mir bedeutet das viel, dass Gott nicht nur gegenwärtig ist in unseren tollen Höhenerfahrungen, in unseren geistlichen Gipfelspitzen. Ja, manche lesen ja die Bibel so, oh, da ist ein Highlight, da ist ein Highlight, da ist ein Highlight. Und das muss dann bei ihnen auch alles passieren. Und überlesen, dass es dazwischen drin auch die Senken gab. Gott ist nicht nur in unserem geistlichen Heil zu finden. Selbst Moses, nach 40 Tagen und 40 Nächten, sicher gut gepusht, besser als mit Red Bull, kam irgendwann wieder runter vom Berg und musste auf anderer Ebene dann halt die ganz normalen alltäglichen Dinge regeln. Ich bin auch froh über Gottes Nähe im Unterwegssein. Nicht nur, weil ich Angst habe als Autofahrer. So wie er mit Mose ging, mit Jakob, mit den Jüngern, so geht er mit dir und mir durchs Leben. Auch wenn ich unbedingt immer gleich die nächste Raststätte, das nächste Gasthaus an der nächsten Ecke erwartet. Wenn du müde bist, ist er da. Wenn du nicht weißt, wie der nächste Schritt geht, ist er da. Mir bedeutet es aber am meisten, dass Gott gegenwärtig ist in meinen Tiefen, in meinen Ängsten und meinen Sorgen. Dass er nicht sein Ohr abschaltet, wenn ich ihn wieder zugelabert habe. Wenn ich erschöpft bin und doch nicht schlafen kann. Wenn Krankheit mich ausbremst und ich nicht klar denken kann. Wenn Schicksalsschläge meine wohlpolierte Fassade des Christseins eindellen. Da ist Gott immer noch da. Ist mir nah. So nah, wie der Kirchenvater Augustinus sagte, Gott ist uns näher, als wir uns selber sind. Gott, der mir näher ist, als ich mir selbst, ist bei mir. In meinem kleinen Leben wohnt der große Gott, der mich stützt, wenn mich was niederdrückt, der mich aufrichtet, wenn ich falle, bei dem ich Heilung finde und Hoffnung. Mein Arzt macht nicht nur Hausbesuche, er wohnt bei mir. Das ist ein Service. Und er wohnt bei dir, wenn du ihn einlädst. Wo wohnt Gott? Gott wohnt da, wo er willkommen ist. Gott wohnt da, wo du ihn einlässt. Siehe, er steht vor der Tür und klopft an. Und wenn du ihm aufmachst und ihm Raum gibst, dann wird er Teil deines Hauses, deines Lebens, deiner Gedanken und deiner nächsten Schritte. Denk nicht, dass dein Herz für Gott zu klein ist. Der passt rein. Die Hütte Gottes bist du. Und Freunde, ist es nicht besser, als immer extra einen Berg raufsteigen zu müssen oder zu einem Tempel zu wandern? Du musst kein Haus kaufen oder eine Kirche bauen, um Platz für Gott zu haben. Du musst ihm nur einen Raum geben, wo ihr euch begegnen könnt. Raum ist immer da, wo man sich liebt. Du selbst kannst ein wunderbares Haus Gottes sein. Und wenn du die Türen weit aufmachst, kriegen es auch andere mit. Ich wünsche euch von daher ein gutes Kirchweih in eurem eigenen Leben. Amen.